Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Europa-Magazin von Radio Dreieckland am 27. November 2013, heute im Studio, die Maike. In unserem heutigen ersten Beitrag erkundigt sich Kollegin Caro nach der Geschlechtergerechtigkeit in Schweden. Das skandinavische Land dient ja immer als Vorbild, aber Lina Thomsgaard findet, es gibt noch viel zu tun. Außerdem, am heutigen Mittwoch findet im Europaparlament eine Anhörung zum Zusammenhang zwischen Menschenrechtsverletzungen und Freihandel in Kolumbien statt. Kollege Fabian erkundigte sich bei Nelly Castro von Amerika 21 über die Zusammenhänge zwischen Freihandel und Bauernstreik. Jazzig, rockig, metalig geht es heute musikalisch zu, und zwar mit Diablo Swing Orchestra aus Schweden. Doch zunächst, wie immer, die Nachrichten vom 27. November 2013.
Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Heute Abend stimmt der italienische Senat über den Ausschluss Berlusconis ab. Es gilt als sicher, dass der ehemalige italienische Regierungschef seinen Senatssitz verliert. Silvio Berlusconi war Anfang August wegen Steuerhinterziehung rechtskräftig verurteilt worden, weswegen er kein politisches Amt mehr ausüben darf. Allerdings hat Berlusconis neue Partei die Senatsabstimmung seit der Verurteilung hinausgezögert, zuletzt mit einer Medienkampagne. Für heute Nachmittag haben seine Fans eine Großdemonstration vor seiner römischen Residenz angekündigt. Außerdem hat Berlusconis Partei Forza Italia am Dienstag ihren Auszug aus dem Regierungsbündnis angekündigt. Die italienische Regierung unter Enrico Letta erhält jedoch die Unterstützung der ebenfalls neu gegründeten Partei Neue Rechte Mitte. Denn an der Frage über seinen Ausschluss aus dem Senat hat sich die Berlusconi-Partei kürzlich gespalten in die Neue Rechte Mitte und die Forza Italia.
Der Rechtsausschuss des Europaparlaments hat am gestrigen Dienstag die Richtlinie zur Verwertungsgesellschaften beschlossen. Sie soll die Lizenzierung von den Musikstücken europaweit erleichtern. Demnach müssen nicht mehr in jedem Land die Nutzungsrechte extra mit den Verwertungsgesellschaften ausgehandelt werden. Daneben gibt es eine Passage, die es Mitgliedern von Verwertungsgesellschaften erlaubt, Creative Commons Lizenzen für nicht kommerzielle Nutzung ihrer Werke zu vergeben. Laut der bisherigen Regelung dürfen Mitglieder von Verwertungsgesellschaften wie der GEMA keine Creative Commons Lizenzen vergeben. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Richtlinie im Februar 2014 vom Plenum angenommen wird.
In der Ukraine gehen die Proteste für eine engere Partnerschaft mit der EU weiter. Einige Universitäten gaben den Studierenden frei, um an den Demonstrationen teilzunehmen. Bereits am Montag trat die ukrainische Oppositionsführerin Timoschenko in den Hungerstreik. Morgen beginnt in Vilnius das Gipfeltreffen zur östlichen Partnerschaft der EU. Trotz der Proteste gilt es als unwahrscheinlich, dass der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch am Freitag das Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet. Gestern Abend erklärte er in einem Fernsehinterview, er sehe sein Land noch nicht reif für eine Partnerschaft mit der EU.
Alle UNO-Mitgliedstaaten sind sich einig über die Resolution gegen Spionage im Internet. Der Menschenrechtsausschuss der UNO-Vollversammlung stimmte gestern einstimmig für die von Brasilien und Deutschland eingebrachte Resolution mit dem Titel »Recht auf Privatsphäre im digitalen Zeitalter«. Obwohl die Resolution eine direkte Reaktion auf den NSA-Skandal ist, werden weder die USA noch irgendein anderes Land darin erwähnt. Die Resolution soll erreichen, dass Menschenrechte auch online geschützt werden. Deshalb kritisiert sie zum Beispiel die Überwachung von Diktaturen, die Abspähung von fremden E-Mail-Verkehrs, aber auch mögliche Rechtsverletzungen durch Spähprogramme von Geheimdiensten im Ausland. Zuvor hatte Amnesty International, Human Rights Watch und weitere Menschenrechtsorganisationen dazu aufgefordert, die Resolution nicht abzuschwächen. Sie hatten befürchtet, dass die Five-Age Alliance, bestehend aus USA, Kanada, Neuseeland, Australien und Großbritannien, die Resolution verwässern würde. Und sie behielten Recht. Auf Drängen der USA und anderen Staaten wird nun unter anderem die Ausspähung des Internetverkehrs nicht mehr in jedem Fall als Menschenrechtsverletzung betrachtet. Außerdem wurde das Wort illegal in Bezug auf Ausspähmaßnahmen durch die Bezeichnung ungesetzlich ersetzt. Anfang Dezember soll die UNO-Vollversammlung über die Resolution abstimmen. Es wird erwartet, dass die Resolution angenommen wird, auch weil sie keinerlei bindende Wirkung hat.
In Portugal haben tausende Menschen gegen das Sparpaket protestiert. Während das portugiesische Parlament gestern den strengsten Sparhaushalt seit fast 40 Jahren verabschiedet hat, demonstrierten Tausende vor dem Parlamentsgebäude. Am Abend besetzten Demonstrierende mehrere Ministerien. Sie verlangten Gespräche mit den Regierungsvertreterinnen. Der Haushalt enthält Einsparungen von fast 4 Milliarden Euro. Damit will Premierminister Pedro Passos Coelho das Defizit auf 4% des Bruttoinlandsprodukts senken, um die Sparauflagen der Troika zu erfüllen. Im Gegenzug erhält das verschuldete Portugal einen Kredit in Höhe von 78 Milliarden Euro. Der Haushalt muss Ende Dezember noch vom Staatsoberhaupt Aníbal Cavaco Silva bewilligt werden. Der Gewerkschaftsdachverband CGTP kündigte eine Kampfwoche an, um vor dem Präsidentenpalast zu demonstrieren. Am vergangenen Montag hatte das portugiesische Verfassungsgericht bereits das Vorhaben der konservativen Regierung gebilligt, die Wochenarbeitszeit von Beamtinnen von 35 auf 40 Stunden zu erhöhen.
Über 300 Organisationen haben eine weltweite Kampagne gegen Massenüberwachung gestartet. Sie haben 13 Grundsätze für die Anwendung von Menschenrechten in der Kommunikationsüberwachung aufgestellt und rufen dazu auf, diese zu unterstützen. Damit wollen sie sich gegen die unkontrollierte, anlasslose und massenhafte Überwachung auf der ganzen Welt wehren und die Überwachung in die Wachenden in die Schranken weisen. Wie bei der UNO-Resolution geht es auch hier darum, die Menschenrechte in der digitalisierten Welt anzuwenden. Beteiligt sind Organisationen aus über 100 Staaten. Dazu gehören zum Beispiel Amnesty International sowie die Electric Frontier Foundation. Und aus Deutschland sind es unter anderem die Aktion Freiheit statt Angst, der Chaos Computer Club, Digitale Courage und die Digitale Gesellschaft.
Drei Überlebende eines Bootsunglücks auf dem Mittelmeer klagen gegen Belgien. Vor einem Brüsseler Gericht haben sie gestern Klage gegen die belgische Armee wegen unterlassener Hilfeleistung eingereicht. Im März 2011 waren 72 Flüchtlinge auf dem Weg von Libyen nach Lampedusa in Seenot geraten. Nachdem sie einen Notruf an die italienische Küstenwache abgesetzt hatten, überflogen Helikopter und Flugzeuge das Boot und Kriegsschiffe näherten sich, jedoch ohne die Insassinnen zu retten. So starben 63 Menschen, bis das Boot wieder die libysche Küste erreichte. Laut den Überlebenden hat sich möglicherweise das dem NATO-Kommando unterstellte belgische Kriegsschiff Narzisse dem Flüchtlingsboot genähert. Denn das Gewässer wurde damals wegen eines Waffenembargos gegen Gaddafi überwacht. Ähnliche Klagen wie die gegen Belgien gibt es bereits in Frankreich, Italien und Spanien.
Oh,
tödlicher Freihandel mit Kolumbien. Am heutigen Mittwoch findet im Europaparlament eine Anhörung zum Zusammenhang zwischen Menschenrechtsverletzung und Freihandel in Kolumbien statt. Das nördlichste Land Südamerikas hat in den letzten beiden Jahren Freihandelsabkommen sowohl mit den USA als auch mit der Europäischen Union abgeschlossen. Durch die Freihandelsabkommen können unter anderem hochsubventionierte Lebensmittel in das 47 Millionen Einwohnerland exportiert werden. Nur wenige Wochen nach dem Inkrafttreten des Freihandelsvertrags mit Europa legte ein Agrarstreik Kolumbien lahm. Kollege Fabian hat sich mit Nelly Castro, einer freien Journalistin, die regelmäßig für Amerika21.de über Kolumbien schreibt, über die Zusammenhänge zwischen Freihandel und dem Bauernstreik unterhalten.
Diese Mobilisierung hat so offiziell am 19. August angefangen. Eben war das zum einen die Forderung der Landreform, mehr Unterstützung von der Regierung, auch für die kleinen Bauern. Aber zum anderen, wie gesagt, wird ganz klar gefordert, die Freihandelsabkommen müssen grundsätzlich verändert werden oder sogar abgeschafft werden. Ein wichtiger Punkt dabei ist auch, dass ein Beschluss verabschiedet worden ist von der Regierung, laut dem dem Austausch von Saatgut praktisch zu einem Verbrechen erklärt wird. Das heißt, die Bauern dürfen nur zertifizierte Saatgut kaufen, um einzupflanzen. Den Austausch, die Wiedereinpflanzung von Saatgut, Reis zum Beispiel, wie die Kleinbauern in Kolumbien immer das gemacht haben, wurde plötzlich zum Verbrechen.
Und was für eine Rolle spielt dabei das Freihandelsabkommen?
Das ist ein Beschluss, das eben ganz parallel verabschiedet worden ist zu dem Unterschrift des Freihandelsabkommens mit den USA. Denn in diesem Freihandelsabkommen mit den USA, aber auch jetzt in dem Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union, gibt es ganz klare Klauseln, die das geistige Eigentum von Pharmaindustrie, aber eben von chemischen Konzernen schützt. Und laut dieser Klausel soll dann die kolumbianische Regierung Beschlüsse verabschieden, die ihnen so praktisch den Markt, das Monopol des Marktes garantiert. Eben die Bauern haben darauf so stark reagiert, dass die Regierung diesen Beschluss erstmal für 2 Jahre eingestellt hat. Allerdings wird einfach befürchtet, dass das in 2 Jahren dann wieder in Kraft gesetzt wird, weil eben jetzt das neue Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union angefangen hat und das auch verlangt.
Jetzt ist das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union seit 1. August in Kraft und die Streiks sind ja danach passiert. Dort gab es unter anderem auch verschiedene Quellen, sprechen von einem Dutzend oder 20 Toten und mehrere verletzt, also sehr viel mehr Verletzte natürlich noch. Jetzt gibt es aber auch ein Zusatzprotokoll, das Europäische Parlament damals mit verhandelt hat und jetzt will sich der Ausschuss für Menschenrechte eben mit diesen Menschenrechten in Kolumbien und der Verbindung zum Freihandel beschäftigen. Wie siehst du denn die Chancen jetzt beim Europäischen Parlament, dass dort eine wirklich starke Resolution vielleicht sich für die Menschenrechte in Kolumbien einsetzt und eine Änderung auch der Denkweise in Kolumbien stattfindet dann?
Das Problem mit dem Menschenrechtsklausel oder mit dem Sozialklausel im Freihandelsabkommen und das Problem dieses zusätzliche Roadmap von der Regierung ist, das sind keine verbindlichen Dokumente. Das heißt, es bleibt praktisch den Vertragsparteien, ob sie etwas unternehmen, wenn Konzerne Menschenrechte verletzen oder Umwelt zerstören und so weiter. Und das Problem ist jetzt, oder es wird gesagt, es wird es präsentiert als ein Zeichen des guten Willens von der Regierung, dass sie diese Roadmap erstellt hat. Allerdings ist es so, dass bis jetzt der gute Wille der Regierung nicht so wirklich funktioniert hat in Kolumbien. Es gibt mehrere Fälle, wo Menschenrechte verletzt werden, wo Umwelt zerstört wird und die Regierung da entweder untätig bleibt, zu langsam reagiert oder sogar eher im Sinne der Konzernen agiert. Ein Beispiel dafür ist im Nordwesten Kolumbien, wird Nickel abgebaut. es wurde festgestellt in letzter Zeit, dass mehrere schwangere Frauen Fehlgeburte hatten, dass mehr Leute an Herzinfarkte sterben und so weiter. Und es wurde auch festgestellt, dass der Grund dafür ist eben so die Giftmüll, die das Konzern, das britische Konzern BHP in Wasser umkippt. Dass daher das Problem kommt. Was hat die Regierung gemacht? Anstatt den Vertrag oder das Problem zu lösen, hat sie den Vertrag, der 2029 ablaufen sollte, bis zum 2040 verlängert. Ja, und das ist nur ein Beispiel. Mehrere Beispiele gibt es auch in Cerrejón, zum Beispiel, wo Steinkohle produziert wird. Die Steinkohle, die hier in Deutschland für Energie benutzt wird, die RWE, Vattenfall und so weiter benutzen. Auch die Situation der Produktion von Steinkohle in Cesar hat dazu geführt, also auch, dass Gemeinden vertrieben werden, Gewerkschafter von diesen Unternehmen werden ermordet, wenn sie Forderungen stellen. Im Süden von Kolumbien, in Cauca, werden auch Territorien der Indigenen so praktisch de facto von Bergbauunternehmen besetzt. Es gibt Dutzende von Beispielen, die zeigen, die Regierung tut ja wirklich nichts, um die Menschenrechte der Kolumbianer, der kolumbianischen Bevölkerung zu schützen, sondern im Gegenteil. Und deshalb verzweifle ich ja sehr, dass da sich etwas ändern wird. Aber auch, weil es gibt sehr starke wirtschaftliche Interesse in Europa, die ja auch da nichts ändern wollen. Das ist zum Beispiel die Pharmaindustrie, der jetzt dem kolumbianischen Markt komplett geöffnet wurde. Das sind aber auch Dienstleister, zum Beispiel so spanisch-italienische Konzerne, die in Kolumbien Wasserkraftwerke aufbauen, um Energie nach Mittelamerika zu exportieren. Es sind aber Telekommunikationskonzerne, es sind ja auch die Automobilindustrie, die nach Kolumbien demnächst Autos exportieren wird. Also es gibt, wie gesagt, so viele starke wirtschaftliche Interesse von beiden Seiten aus Kolumbien und aus Europa, die eher wirklich nicht daran interessiert sind, dass zum Beispiel auch Arbeitsrechte respektiert werden und verbessert werden, denn eben die Senkung der Arbeitsstandards führen dazu, dass die Produkte, die dann in Kolumbien produziert werden, einfach billiger sind, preiswerter sind.
Der Boom der Kohlekraft in Europa ist also nur zum Teil der Talfahrt der CO2-Zertifikate geschuldet. Die billige Kohle wird eben auch mit der gewaltsamen und nicht selten tödlichen Vertreibung von Bauernfamilien in Kolumbien bezahlt.
Thank you.
Boys will not be boys. Geschlechtergerechtigkeit in Schweden. Es ist wie Recycling. Die Menschen tun es, ohne darüber nachzudenken, sagt die schwedische Ministerin für die Gleichstellung der Geschlechter über Schwedens Bemühungen hin zu einer Gesellschaft, in der Geschlecht keine Rolle mehr spielt. Seit 1994 versucht die schwedische Regierung, Geschlechtergerechtigkeit auf allen Ebenen durchzusetzen. Obwohl es in Schweden im Vergleich zu anderen europäischen Staaten viele Vorzüge gibt, ist Schweden noch nicht gerecht genug, findet Lina Tomskort. Sie hat vor 3 Jahren das Netzwerk Equalistas gegründet, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Ungleichheiten bei der Repräsentation von Frauen in Medien, Kultur und vielen anderen Bereichen auszugleichen. Ein Beitrag von Kollegin Caro.
Im Time Magazine habe ich gelesen, dass Schweden weiter als fast jedes andere Land auf der Welt ist, wenn es darum geht, Geschlechterdiskriminierung zu verhindern. Deswegen würde ich gerne mit dir über das sprechen, was Schweden erreichen will, nämlich die Gleichstellung der Geschlechter, also Gender Equality oder Gender Neutrality. Was bedeutet denn der Begriff?
Gender Equality, Gender Neutrality, the people who are striving to.
Die Menschen, die sich für Gender Equality oder Gender Neutrality einsetzen, wollen, dass Geschlecht nicht primär festlegt, was eine Person machen sollte und welche Rechte sie hat, etwas zu tun. In unserer heutigen Gesellschaft gibt es verschiedene Normen, Stereotypen und Vorurteile, die mit Männern oder Frauen verbunden sind. Das heißt, wenn ich die Fähigkeit dazu habe oder Lust dazu habe, etwas zu tun, das typisch männlich ist, dann habe ich selbst nicht dieselben Möglichkeiten, das zu tun. Das Gleiche gilt für Männer. Wenn die Gleichstellung der Geschlechter aber erreicht ist, dann entsteht eine Gesellschaft, in der Männer und Frauen in ihrem Leben das machen können, was sie wollen, ohne von diesen Geschlechterstereotypen marginalisiert zu werden. Unser Ziel ist es, dass Männer und Frauen der gleiche Wert zugesprochen wird, was heutzutage noch nicht so ist. Eine schwedische Frau verdient in ihrem Leben 3,6 Millionen schwedische Kronen weniger als ein Mann. Und die Liste der Beispiele, wie dieses Wertesystem wirkt, ist auf der ganzen Welt lang. Sogar in Schweden, das für das geschlechtergerechteste Land gehalten wird, was wir nicht sind. Wir sind, glaube ich, auf Platz 4 oder so.
Kannst du ein paar Beispiele für die Geschlechtergerechtigkeit in Schweden geben? Vielleicht im Bereich der Erziehung?
In Sweden, when I grew up, let's say you had a class in.
Als ich in Schweden aufgewachsen bin, da, sagen wir mal, eine Klasse hat Zeichenunterricht, die Jungs dürfen herumtoben, denn Jungs sind nun mal so, und von Mädchen wird erwartet, dass sie Blumen malen und nach der Stunde sind sie diejenigen, die da bleiben müssen und die Tische sauber machen. Und weil Jungs eben so sind, dürfen sie rausgehen, damit sie niemanden stören. Immer wenn wir Kinder aufgrund ihres Geschlechts unterschiedlich behandeln, ist das ein Ergebnis der Geschlechterrollen. Und das hat natürlich Folgen für das ganze Leben. Und da wir das wissen, hier geht es übrigens nicht um Meinungen, hier geht es um Wissenschaft, denn es gibt darüber Tatsachen und Berichte auf der ganzen Welt. Das kommt nicht nur in Schweden vor und das können wir verändern, denn in schwedischen Kindergärten haben die Menschen dieses Wissen. Nochmal, hier geht es nicht um Meinungen, sondern um Fachwissen. Und vielleicht sagen die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, die dieses Wissen haben, dann nicht, Jungs sind ebenso und dürfen kämpfen und herumtoben und die Mädchen müssen ihren Dreck wegmachen. Vielleicht sagen sie dann, okay, wir 5 machen hier jetzt sauber und ihr 5 könnt zum Spielen rausgehen. Oder alle räumen auf und Geschlecht spielt keine Rolle.
You are the founder? Du hast das Projekt Equalistas gegründet. Vielleicht kannst du auch mal den schwedischen Namen sagen.
Yeah, it's a really weird and long name. It's called Rättviseförmedlingen, which would be.
Das heißt so viel wie Gerechtigkeitsvermittlung oder Gerechtigkeitsbüro. Unsere Aufgabe ist es, Kompetenzen zu finden, die vielleicht nicht den Stereotypen entsprechen oder die vielleicht mit den gängigen Normen brechen und die sonst nicht gefunden werden, zum Beispiel in den Medien. Denn wie es in den Nachrichtenmedien auf der ganzen Welt aussieht, ist traurig und beängstigend und ein großes Demokratieproblem. 76% der Menschen, die in den Nachrichtenmedien auf der ganzen Welt vorkommen, sind Männer. 76%. und die Experten in den Nachrichten sind zu 80% männlich. Das ist ein riesiges Demokratieproblem. Ausreden dafür gibt es viele, aber die häufigste ist, wir hätten gerne Frauen gehabt, konnten aber keine finden. Und hier kommen wir ins Spiel. Wir sind ein großes Netzwerk auf Facebook und Twitter, das aus 50.000 Mitgliedern besteht. Und wir finden diejenigen, die nicht gefunden werden können. Das können ägyptische Wirtschaftsexpertinnen sein oder beispielsweise Zauberer, die nicht männlich sind, oder zum Beispiel männliche Krankenpfleger. Alle Menschen, die mit Stereotypen brechen, können das Netzwerk vergrößern. Und am Ende des Tages können sie der Gesellschaft zeigen, wie sie wirklich aussieht. Das ist unsere Aufgabe. Wir finden diese Kompetenzen. Und wir bieten das vollkommen kostenlos an für Medien, für die Organisatorinnen und Organisatoren von Panels, für Autorinnen und Autoren von Geschichtsbüchern. Hier ist die Kompetenz. Sagt niemals, dass es sie nicht gibt, denn es gibt sie. Ihr habt nur nicht gewusst, dass ihr danach suchen müsst.
Don't ever say they don't exist, because they do. You just don't know that you should be looking for them.
You were already talking about media.
Du hast schon die Medien angesprochen und Equalistas war auch daran beteiligt, ein sehr interessantes Projekt zu gründen. Es handelt sich hierbei um die A-Rating-Kampagne für Filme, die den sogenannten Bechdel-Test bestehen. Und ein Film besteht diesen Test, wenn darin mindestens zwei Frauen mitspielen, die sich miteinander unterhalten, über etwas anderes als ein Mann.
Die weiblichen Charaktere müssen auch einen Namen haben. Sie dürfen nicht namenlos sein. Also zwei Frauen mit Namen, die sich miteinander über etwas anderes als Männer unterhalten. Equalistas wollte Teil des Projekts sein, denn das A-Rating zeigt sehr genau auf, wie ungleich Filme heutzutage sind. Es geht darum, Informationen darüber zu verbreiten, wessen Geschichten heute erzählt werden. Wer wird in den Filmen, die wir uns anschauen und für die wir bezahlen, gezeigt? Nicht nur in Schweden, auf der ganzen Welt. Und diese Statistiken sind beängstigend. Wenn ich mir die Liste der Filme ansehe, bei denen keine zwei Frauen mitspielen, die sich miteinander über etwas anderes als Männer unterhalten, dann ist diese Liste unglaublich lang. Und wenn ich mir die Liste der Filme anschaue, die den Test besteht, dann ist das genauso beängstigend. Und eine wichtige Sache noch. Wenn wir die Sache umdrehen und nach Filmen suchen mit zwei Männern, mit Namen, die sich miteinander über etwas anderes unterhalten als über Frauen, dann finden wir das in fast jedem Film und meistens sogar in der allerersten Szene. Der Bechdel-Test ist eine Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass sich Menschen bewusst werden, wie die Geschichten aussehen, die die Filmindustrie heutzutage erzählt. In diesem Augenblick diskutieren Menschen in allen Ländern, von Indien bis Brasilien über Norwegen und Australien und so weiter, darüber, wie Frauen in Filmen dargestellt werden. Und wenn vier kleine Kinos in Schweden diese Aufmerksamkeit und Diskussion schaffen konnten, dann gibt es keine Grenzen, was wir dafür tun können, um Menschen die Möglichkeit zu geben, voll und ganz sie selbst zu sein und nicht nur eine Möglichkeit dafür haben, nämlich Frau oder Mann zu sein.
People have the ability and the possibilities to be themselves fully and not only have one possibility, and that is being a woman or a man.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.